Deutschlandfunk Kultur. Stunde 1, Labor.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette émission spéciale franco-allemande en partenariat avec l'OFAGE, Radio France et Deutschland Radio.
Wir sind hier in Nîmes bei France Bleu Gare Lozère, also dem französischen Regionalradio. Und wir selbst, also die Journalistinnen und Journalisten, die für diese Sendung unterwegs waren, die kommen aber von überall in Deutschland und in Frankreich. Und darum ist diese Sendung auch zweisprachig.
Alors ne changez surtout pas de station, restez avec nous. Cette émission bilingue franco-allemande a été préparée de manière à être comprise aussi bien du côté allemand que français. Mais nous vous conseillons fortement d'avoir à vos côtés un ami français et allemand pour l'écouter ensemble.
Und keine Panik, die wichtigen Infos, die wiederholen wir immer in beiden Sprachen. Und wir beide, das sind Ramona Westhof
et Louise Pillet pour la partie française. Ensemble, nous allons vous présenter un magazine avec une série de reportages réalisés par nos consoeurs et nos confrères franco-allemands sur le changement climatique et la transition énergétique, avec une petite surprise humoristique franco-allemande à la fin de l'émission, donc restez bien avec nous.
Wir und unsere Equipe waren in den letzten Tagen in Nîmes unterwegs und haben für diese Sendung nach Zeichen des Klimawandels gesucht. Aber vor allem auch nach möglichen Lösungen. Wie kann nachhaltige Entwicklung aussehen? Das haben wir versucht zu klären. Und wie kann Klimaschutz dabei sozial gerecht bleiben?
La protection de l'environnement est devenue depuis plusieurs mois une préoccupation représentée en grande majorité par la jeune génération. On peut citer l'exemple de Fridays for Future avec Greta Thunberg ou Youth for Climate.
Man könnte sich also fragen, ob Umweltproteste nur für junge Menschen sind. Alexia Echabot und Lukas Knauer sind der Frage nachgegangen und haben dabei auch Unterschiede zwischen deutscher und französischer Protestkultur gefunden.
Nous fédérons l'ensemble des citoyens du monde pour cette cause, le climat. Nos actions sont complètement apartisanes.
Qui rassemble toutes les associations qui œuvrent au quotidien à l'écologie sur Nîmes.
Ce rassemblement n'a qu'une seule bannière, c'est la terre.
Ein kleiner Ausschnitt aus einem Video der Organisation Citoyens pour le Climat und Nîmes en Transition. Mehrere hundert Menschen demonstrieren mit Sprechchören, Plakaten und Trommelwirbel für mehr Klimaschutz. Nicht jede Woche, aber in regelmäßigen Abständen starten sie in Nîmes solche Aktionen.
Nous retrouvons l'un des organisateurs du mouvement Nîmes en Transition autour d'un café. Avec ses 45 printemps au compteur, Jérémy Serra fait partie des plus âgés de l'organisation.
La motivation de Citoyens pour le Climat, c'est d'alerter les pouvoirs publics et les citoyens sur les conséquences à venir du réchauffement climatique et mettre la pression sur les décideurs politiques mais aussi économiques en leur montrant que les citoyens non seulement sont prêts à un changement mais veulent ce changement.
Jérémy Serra souligne que la question du changement climatique se posait déjà sur les bancs de sa fac parisienne. Et ceci dans les années 80. Ironie de l'histoire, il décrocha la même décennie son diplôme en géothermie. Depuis, il a posé ses valises à Nîmes. Cette ville du sud de la France bat régulièrement des records de chaleur, ce qui l'inquiète.
On assiste réellement à une prise de conscience qui a effectivement été renforcée par les deux canicules de cet été en France, avec un record absolu de température dans le Gard et dans l'Hérault à 45 et 46 degrés. Ça n'était jamais arrivé depuis que les relevés météo existent en France et qui était prévu par les météorologues pour 2050.
Nur etwa 100 Meter vom Café entfernt liegt das Lycée Alphonse Daudet. Isan ist 17 Jahre alt und hat gerade Pause. Er ist einer von wenigen, der sich an der Schule für mehr Klimaschutz einsetzt.
Je mène des actions, c'est-à-dire je fais des rédactions pour sensibiliser les gens. J'ai mis en place, parti avec le conseil de vie lycéenne de mon lycée, une semaine de l'écologie en partenariat avec deux amis à moi. Et c'est-à-dire qu'en fait, on va mettre en place une semaine avec plein d'activités et des conférences pour de la sensibilisation sur la protection des océans, la déforestation. Et aussi sur l'utilisation massive de pesticides et non contrôlés.
Jeune lycéenne, Anaëlle a découvert sa conscience écologique. Les mégots de cigarettes doivent finir à la poubelle et non sur les trottoirs. C'est ce qu'elle a réussi à faire comprendre à ses amis. Un petit succès pour elle, car elle ne partage pas forcément la vision de Greta Thunberg.
Elle a beaucoup d'envie et tout ça, c'est bien ce qu'elle fait. Mais je pense que bon, elle va un peu trop loin et que c'est peut-être pas la bonne manière de faire. Moi, je pense que les gens vont se rendre compte par eux-mêmes au bout d'un moment qu'il faut faire quelque chose parce que ce qui se passe autour de nous, tout ça, ça commence vraiment à être un peu la galère.
Junge Menschen, die die Symbolfigur der Bewegung von Fridays for Future, Greta Thunberg, kritisieren, gibt es selten. Ein französisches Pendant hat sich noch nicht durchgesetzt.
Contrairement en Allemagne, où Luisa Neubauer participe à des talk-shows aux côtés d'hommes et de femmes politiques. Chaque vendredi, ce sont des milliers de jeunes manifestants qui descendent dans les rues. À titre de comparaison, Le week-end dernier, seulement 300 personnes ont manifesté à Nîmes.
In Deutschland ist Fridays for Future in aller Munde, gleichzeitig aber hoch umstritten. Immer wieder müssen sich die Schüler rechtfertigen, warum sie während des Unterrichts streiken. In Frankreich heißt die Bewegung Youth for Climate France und hat sich bis heute nicht wirklich etabliert. Regelmäßige Freitagsdemos, wie in Deutschland, gibt es hier einfach nicht.
Weil das Schulsystem relativ streng ist und Fehlzeiten einfach ziemlich hart bestraft werden, im Gegensatz zu Deutschland, die Lehrer auch nicht so aufgeschlossen sind und sagen, naja, okay, ihr könnt jetzt auf die Straße gehen und Unterricht pfeifen wir jetzt mal drauf, sondern geht eben mal fürs Klima demonstrieren, das ist wichtiger.
Sagt Sabine Wachs, sie arbeitet als Korrespondentin der ARD in Paris und beobachtet die jungen Klimaschützer in Frankreich. Ein weiterer Unterschied zwischen den beiden Ländern: die französische Bewegung ist deutlich radikaler.
Das sind vor allem Aktionen des zivilen Ungehorsams. Zum Beispiel hat Youth for Climate McDonald's-Zentralen besetzt oder auch versucht, Öldepots zu besetzen, um eben darauf aufmerksam zu machen, dass es dort Klimaprobleme gibt. Sie sagen aber ganz klar, und das hat sich bis jetzt auch immer bewahrheitet, dass sie gewaltfrei demonstrieren wollen.
Gewaltfrei demonstrieren, das ist auch Jérémy Serra, Mitorganisator der Umweltinitiativen Nîmes en Transition und Citoyens pour le Climat, wichtig. Vor allem aber seien sie eine Bewegung für alle Generationen, egal ob jung oder alt. Doch allein auf der Straße demonstrieren reicht ihm nicht mehr aus. Sie wollen ihre Forderungen auch politisch umsetzen und haben deshalb 32 mesures, 32 Maßnahmen für besseren Klimaschutz formuliert. Er gibt ein Beispiel.
On demande, d'un point de vue citoyen par exemple, qu'un collectif ou que des collectifs citoyens, des assemblées citoyennes, puissent accompagner les élus et les services techniques de la ville de Nîmes ou des communes autour tout au long du mandat pour pouvoir travailler ensemble aux solutions à apporter au niveau local.
Une chose est sûre, la protection du climat n'est pas une question d'âge. Toutes les générations doivent se serrer les coudes et doivent agir.
Handeln.
Sich fürs Klima einsetzen, also unbedingt, aber alle gerne so, wie sie können, finden Alexia Escherbeau und Lukas Knauer.
Une équipe de trois entrepreneurs nîmois travaille depuis longtemps sur une autre manière de s'engager pour le climat.
Und diese Klimalösung, die hört sich so an.
Le son que vous entendez est celui d'un métier à tisser.
Und der Webstuhl, der steht in einem kleinen Atelier hier in Nîmes. Dort sollen bald nachhaltige Jeans entstehen. Ein bisschen so wie früher, als der Denim-Stoff noch aus Nîmes, also de Nîmes, kam.
C'est le projet des créateurs de la marque de jeans Les Ateliers de Nîmes, créé en 2014. Avec Ramona, nous avons pu rencontrer l'un d'eux qui nous a fait visiter leur atelier. Nous sommes en route avec Anthony Dubos, un des trois créateurs de la marque Les Ateliers de Nîmes. En chemin, il nous explique l'envie de relancer à nouveau la production de jeans à Nîmes, en y ajoutant toutefois une touche d'éco-responsabilité.
Les cotons, on va les mélanger, donc on va faire 50% coton organique, 50% coton recyclé.
D'accord.
Avec, on va acheter du fil dans le Tarn, justement, ils recyclent pas mal de produits.
50% Recycling und 50% Bio ist also der Stoff, aus dem die Jeans von Atelier de Nîmes hergestellt werden, erklärt Anthony Dubos, einer der Gründer des kleinen Labels. Die Bio-Baumwolle kommt außerdem ausschließlich aus Europa, sagt er.
Le coton, il va venir d'Italie.
D'Italie.
Alors ensuite, il y a, c'est toujours pareil, le coton en lui-même, en général, il vient, Guillaume, il pourrait mieux vous en parler, mais d'Azerbaïdjan, Inde, souvent il y a 3-4 producteurs dans le monde. Donc c'est toujours un peu le point noir, c'est d'où vient le coton et comment... Enfin moi ce qui m'importe le plus c'est comment sont traités les gens aussi, c'est hyper important.
Die genaue Herkunft der Baumwolle zu kontrollieren und auch die Arbeitsbedingungen ist bei weitem nicht die einzige Schwierigkeit, die es bei der Produktion der Jeans gibt.
Car malgré leur bonne volonté, Anthony Dubos reconnaît toutefois qu'il est difficile d'être rapidement éco-responsable à 100%.
Il y a encore un petit côté où on doit approfondir. Mais bon, nous on sait où on va, il faut le temps que ça se mette en place aussi. Tant qu'on maîtrise au maximum tout ça.
Anthony Dubos leitet das Atelier de Nîmes zusammen mit Guillaume Sagot und Clément Payen. Die Werkstatt ist etwa 10 Autominuten von der Innenstadt von Nîmes entfernt.
Là, on a à peu près combien de minutes du centre-ville de Nîmes?
Alors, faudrait calculer, mais je sais pas, on a mis quoi, 10 minutes même pas?
Ouais.
Et on est sur une des plus vieilles zones d'activité de la ville.
Vor dem Tor begrüßt uns ein kleiner Hund mit wedelndem Schwanz.
Là, il y a Marvel, la mascotte.
Marvel, c'est lui.
Ouais.
Il a un maillot.
De Nantes, non.
Emmailloté dans son maillot jaune fluo, Marvel vient à notre rencontre en agitant la queue. Son propriétaire est le mécanicien du garage collé à l'atelier.
Der Nachbar und seine Kollegen reparieren gerade ein Auto im Hof. Es gibt noch ein paar andere Ateliers und Werkstätten in der Gegend.
Anthony Dubos sort un énorme trousseau de clés de sa poche et tente de trouver la bonne clé pour ouvrir la porte d'entrée.
Alors par contre, c'est tout frais, on n'a pas eu le temps sûrement de... Ok, je vais vous ouvrir la côté. On a reçu tout ça et on n'a pas eu le temps de tout ranger.
Ein paar Kartons und Maschinen blockieren die Tür. Bekommt sie nur einen Spalt weit auf. Anthony Dubos verschwindet durch den Spalt im Atelier. Ein paar Sekunden später öffnet sich das große Eingangstor.
Nous entrons dans un entrepôt où l'on découvre au milieu des cartons trois métiers à tisser qui occupent une bonne partie de la pièce.
Donc on a reçu ces trois métiers à tisser. Donc le Picanol 1950 qui va tisser en premier. C'est la machine qui est en meilleur état, on va dire, pour l'instant. Ensuite, on a un métier routier. Ça marche, il faut faire un peu de mécanique. C'est comme une vieille voiture, on va dire. C'est increvable, en vrai.
Noch stehen die Webstühle die meiste Zeit still. Es sind noch einige Reparaturen nötig. Dann sollen sie echten Denim-Stoff aus Nîmes produzieren. Der Stoff für die Hosen kommt bisher noch aus Italien.
Anthony Dubos et le reste de l'équipe espèrent mettre en marche les trois métiers à tisser d'ici un an afin de produire sur Nîmes leurs jeans 100% nîmois, tout en respectant les traditions de fabrication de la toile de Nîmes.
Là, on a une grosse bobine de fil, on va dire. Là, il y a les fils. Ici, on a la partie tissage, chaîne et trame avec la navette qui passe, et qui passe voilà, où le fil passe, et ça permet de ressortir comme ça.
Diese Art der Herstellung ist teuer. Die Jeans kosten zum Teil über 200 Euro. Dafür halten sie lange, sagt die Boss. Der Konsum von Kleidung müsse nachhaltiger werden, findet er. Und vergleicht Slow Fashion mit Slow Food.
Il y a une certaine façon de consommer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, je prends toujours l'exemple de la nourriture, qui mangent des mauvaises choses. Si les gens changeaient leur habitude au niveau de la nourriture, il faut transformer la nourriture au niveau du textile aussi.
Mais l'une des finalités du projet Les Ateliers de Nîmes est aussi de rendre hommage aux habitants de la ville en les invitant à se réapproprier un patrimoine oublié, celui de la création du denim.
Es geht auch darum, die Menschen in Nîmes wieder für ihr vergessenes kulturelles Erbe zu begeistern. Den Denim-Stoff aus Nîmes. Sie sollen stolz sein auf ihre Marke, sagt Anthony Dubos. Auf ihre Jeans und auf ihre Stadt.
Le but, c'est que les Nîmois soient fiers de leur marque, de leur ville, de leurs jeans, et qu'on les respecte aussi pour ça. Et c'était important d'échanger avec eux et que ça soit aussi eux les ambassadeurs de leur toile, de leur ville.
Louise und ich waren im Atelier de Nîmes, einer Firma, die nachhaltige Jeans hier in Nîmes produzieren will.
La question de la production éco-responsable se pose aussi dans la fabrication du vin. Un des plus grands problèmes reste la gestion de l'eau. Mathilde Pires et Lara Gore ont travaillé sur ce sujet et sont présentes aujourd'hui avec nous dans le studio pour en discuter. Bonjour les filles.
Bonjour.
Hallo. Wie viel Wasser braucht man denn ungefähr, um eine Flasche Wein herzustellen?
Man braucht ungefähr 750 Liter für eine Flasche Wein. Zum Beispiel für so eine hier. Ich habe eine mitgebracht.
Zufällig eine dabei.
Ja. Es ist ein Rotwein namens Costière de Nîmes aus der Region hier. Das ist typisch, denn hier wird fast nur Rotwein angebaut. Und wenn man sich das mal anschaut, die Hälfte von Frankreichs gesamter Rotwein- und Roséproduktion kommt aus der Region hier. Genau. Und ich versuche jetzt mal hier die Flasche zu öffnen.
Ich gebe dir mal eine Hand frei.
Ja. Ich schütte euch mal ein paar...
Wenn du es noch näher ans Mikro hältst, dann hört man das auch, wie gut sich dieser Wein anhört.
Ich hoffe, man hört es. Okay, gib das mal weiter.
Luis, bitteschön.
Genau, eine kleine Weinverkostung spontan hier.
Oh, der ist auch gut
warm. Oh nein! Jetzt tropft hier alles runter.
Ja, es ging nicht auf die Technik, es ging auf den Zettel.
Genau. So, dann
Santé.
Luis eins.
Prost.
Ah ja, Luis hat eine Santé.
Oh, der ist gut.
Und von solchen Weinflaschen exportiert die Region hier sehr viele. 2016 900 Millionen Euro insgesamt. Da sieht man schon, wie groß dieser Wirtschaftsfaktor Wein auch einfach ist. Und wie wichtig es ist, dass die ganzen Bauern für die Produktion einfach Wasser haben.
Et Mathilde, depuis quand la ville de Nîmes est-elle confrontée à la question de l'eau?
Alors la question de l'eau n'est pas nouvelle pour Nîmes. On pourrait même dire que l'eau a toujours été au cœur de l'organisation de la ville. Quand les Romains se sont installés ici pendant l'Antiquité, c'est en partie en raison de la présence de la source d'eau. Pendant l'entre-deux-guerres, l'écrivain et cinéaste français Marcel Pagnol produisait déjà des films sur l'eau. Mais aujourd'hui, avec le changement climatique, l'intensification et la multiplication des périodes de canicule, la gestion de cette denrée rare et vitale devient cruciale. Alors, le manque d'eau a touché tout particulièrement les agriculteurs l'été dernier.
Und wie genau die Produzentinnen und Produzenten in Nîmes das Wasserproblem angehen, damit habt ihr beiden, Lara und Mathilde, euch noch ein bisschen genauer beschäftigt.
2,42. 4,40, s'il vous plaît. Pourquoi 2,42?
Wir sind auf dem Markt im Zentrum von Nîmes. Es ist Winter und deshalb gerade sehr kalt draußen, aber diesen Sommer war es in Frankreich nirgendwo heißer als hier. Im August hat es nicht einen einzigen Tropfen geregnet und auf den Feldern wurden Temperaturen von bis zu 50 Grad gemessen. Das hat sich auch auf die Ernte ausgewirkt.
Cette année, on a eu des problèmes, par exemple avec les haricots verts. Ça a été une catastrophe tout l'été. Les tomates, ça n'a pas été terrible. La grosse chaleur, ça a perturbé beaucoup de choses.
Das war Martine Durand. Sie selbst baut Spargel und Wein an, verkauft ihr aber auch Sachen von anderen Bauern. Dieses Jahr war zum Beispiel die Tomatenernte eine Katastrophe, sagt sie. Aber besonders schlimm hat es den Wein getroffen.
Il y a eu ceux qui ont eu les incendies. Et puis, à un moment donné, il y a eu un jour ou deux où il a fait très chaud avec un vent du sud très chaud et tout. Et qui a vraiment brûlé les vignes comme s'il y avait eu un incendie pareil. Nous, non, on n'a pas été dans ce cas-là.
Martine Durand hat ihre Ernte nicht verloren. Andere hat es da schlimmer getroffen. Die Sonne hat zum Beispiel viele Pflanzen verbrannt und woanders haben Feuer ganze Felder zerstört. Wird sich diese Situation in Zukunft noch verschlimmern?
C'est sûr. Si ça continue comme ça, oui, ça va être beaucoup plus dur, oui.
Quels sont les produits qui seront les plus difficiles à faire pousser dans la région, vous pensez?
Les produits qui demandent beaucoup d'eau. Avant, on plantait, puis ça poussait, quoi, voilà. Maintenant, si on n'arrose pas, on essaye de planter des variétés différentes, on essaye de faire des choses plus résistantes au niveau du climat. Quand on a fait la restructuration du vignoble il y a quelques années, on nous a fait planter beaucoup de vignes de Merlot, de Cabernet. Les années où il n'y a pas de pluie, comme cette année, à l'arrivée on a des plans de chasse, quoi. Il n'y a plus rien de jus dedans, il n'y a que la peau et les pépins. Donc ce n'est pas fait pour notre région, il faut évoluer vers des variétés qui font des plus gros grains naturellement, avec plus de jus et plus de... voilà.
Die Weinbauern haben dieses Jahr 20% weniger Wein geerntet. Martine Durand denkt deshalb darüber nach, andere Weinsorten anzupflanzen, die der Hitze besser standhalten. Auf regionaler Ebene begleitet die Landwirtschaftskammer die Bauern bei diesem Umbruch. Wir machen uns auf dem Weg zu einem Wasserspezialisten.
Oui, bonjour.
Salut,
bonjour. Nous sommes journalistes et nous avons rendez-vous avec monsieur Cavalier, Philippe Cavalier.
Oui, je vais aller vous le chercher, ne quittez pas.
D'accord, merci.
Philippe Cavalier ist auch Obstbauer. Er arbeitet mit Bauern aus der Region und der Agentur für Wasser an kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen Maßnahmen gegen die Wasserknappheit.
Alors, le court terme, on peut diminuer les feuillages, on peut avoir une gestion du sol différente, on peut adapter les pratiques œnologiques, avoir une organisation différente du travail. Après, sur le moyen terme, on va avoir des demandes d'irrigation. Donc il va falloir créer des ouvrages de stockage d'eau, soit des extensions de réseau, changer ou diversifier les cépages, c'est-à-dire trouver des cépages plus résistants à la sécheresse et au déficit hydrique, et ensuite adapter peut-être les densités de plantation, et voir en dernier recours se trouver un système assurantiel pour pouvoir compenser éventuellement les pertes certaines années. Ensuite, sur une vision un peu plus long-termiste, ce sera diversifier, pourquoi pas, l'exploitation ou relocaliser le vignoble, c'est-à-dire passer des coteaux au sud ou coteaux au nord. Puisqu'avant, on cherchait la lumière, maintenant, on cherchera plutôt l'ombre.
Er schlägt den Bauern zum Beispiel vor, Wasserspeicher zu bauen. Außerdem sollten sie andere Sorten anpflanzen und versuchen, den Wein von der Sonnenseite auf die Schattenseite des Hanges und in höhere Gebiete umzusiedeln. Auch Dürreversicherungen könnten helfen, sagt er.
L'arrêté cas de sécheresse aujourd'hui, il s'applique pour l'eau potable. On peut difficilement aller chez les gens pour voir s'ils sont vertueux. Par contre, il s'applique pour les agriculteurs et là, ils sont soumis à des contrôles. On ne peut pas se permettre de dire aux agriculteurs en plein été, arrêtez d'irriguer. Donc on veut passer de ce côté un peu de Damoclès à des réformes un peu plus structurelles.
Letzten Sommer durften die Bauern ihre Felder nur noch eingeschränkt bewässern, weil die Regionalverwaltung wegen der Hitze den Ausnahmezustand ausgerufen hat. Das wird in Zukunft zur Normalität, befürchtet Gaëlle Tudori. Sie hat den ersten Unverpacktladen von Nîmes eröffnet.
Alors, vous êtes dans la première boutique de vente en vrac de Nîmes, donc Garden Vrac, qui vend des produits locaux en grande majorité et bio, bien sûr.
Aber sie ist schockiert, wenn sie an den letzten Sommer denkt. Denn trotz der Knappheit haben die Menschen ihre Pools volllaufen lassen, bewässert und ihr Auto gewaschen.
Moi, j'étais hallucinée que de voir des gens continuer à arroser leur jardin ou laver leur voiture cet été à Nîmes. C'était fou, on était en interdiction et les gens remplissaient leur piscine. On ne se rend pas compte, mais parce qu'on ne le subit pas encore trop. Je pense que l'être humain, tant qu'il n'est pas confronté à la catastrophe, la prévention est très difficile. Aujourd'hui, on fait de la prévention inondation parce qu'en 88, il y a eu énormément de morts. Il n'y en aurait pas eu, on en serait toujours au même point. Hélas, on fonctionne comme ça, l'humain fonctionne comme ça.
Menschen wie Gaëlle Tödery versuchen ihren Teil zu einer nachhaltigen Zukunft beizutragen. Aber selbst hier, in einer der heißesten Städte Frankreichs, braucht es Zeit, bis sich das Bewusstsein der Menschen ändert.
La protection du climat n'est pas une question facile à prendre pour tout le monde. Est-ce que je mange de la viande ou non? Est-ce que je prends l'avion ou pas? Tout dépend des structures mises en place par un État, mais cette décision reste aussi une question financière. À Nîmes, il existe un quartier qui n'a pas connu de rénovation concrète depuis des années.
In dieses Viertel, in dem die Wohnungen schlecht isoliert sind und Heizen für die meisten Menschen ziemlich teuer ist, haben wir Camille Sarrazin und Mere Dreh geschickt.
Là, on est dans le bus 141. On va dans un quartier de Nîmes qui s'appelle Pisevin Val de Gour.
Ja, das Viertel ist so 3 Kilometer vom Amphitheater von Nîmes entfernt, also vom Zentrum der Stadt.
Et c'est le 7e quartier prioritaire le plus pauvre de France.
2012 lag die Armutsrate in diesem Viertel bei 66,5%. Das heißt, 2 von 3 Leuten leben dort in Armut.
Oui, c'est 2/3 des habitants qui vivent dans la pauvreté, ce qui veut dire aussi des logements vétustes, mal isolés et des problèmes pour se chauffer.
Genau, und das zeigt sich auch gerade bei den Gebäuden dort. Also jetzt im Winter zum Beispiel sind die einfach sehr, sehr schlecht isoliert und die Leute haben nicht genügend Mittel, um richtig zu heizen.
Donc on va voir là-bas comment ça se passe.
En fait, on est 2 journalistes de France et l'Allemagne et on fait un petit reportage sur les logements ici, sur l'état des logements.
Oui.
Est-ce que vous pouvez peut-être nous raconter un peu ce que vous voyez ou décrire un peu l'état des logements dans ce quartier?
Dans les immeubles HLM les plus proches qui sont là au-dessus, on voit bien quand on rentre dans un appartement que ben, non seulement ça passe par les vitres, mais ça passe aussi par les autour des fenêtres. Enfin, il faudrait tout refaire, quoi.
Un froid comme ça, hein. Les murs qui sont embêtants comme ça, c'est sûr que le froid il pénètre. Hein. Oui, les pauvres gens, l'appartement il fait à peine 18. Hein. Quand il pleut, la terrasse n'est pas isolée. Quoi. Donc l'eau qui pénètre, la moisissure, vous voyez, tout ça. Hein.
On sent quand même le froid rentrer. Quoi. On a froid. On a froid.
Es ist echt total erschreckend zu hören, in was für einem schlechten Zustand manche der Häuser hier in dem Viertel sind. Also, dass die Leute in ihren eigenen Wohnungen frieren, dünne Wände haben, schlecht isolierte Fenster, Feuchtigkeit, auch Schimmel. Also, das gibt es natürlich auch in einigen Haushalten in Deutschland, da gibt es ähnliche Probleme. Aber insgesamt wird schon in den letzten Jahren vor allem relativ viel Geld in die Gebäudesanierung gesteckt. Gerade jetzt im Oktober hat das Bundeskabinett nochmal neu beschlossen, dass es steuerliche Förderungen, Investitionszuschüsse und Prämien geben soll. Gerade weil gesagt wird, dass die Gebäudesanierung so ein ganz wichtiger Bestandteil von der Energiewende ist.
On a vu ici que certains bâtiments avaient été rénovés, mais pour la plupart, c'est pas le cas. Et c'est d'ailleurs ce que nous disait Arif au tabac tout à l'heure.
Ja genau, es gibt schon natürlich auch hier in diesem Viertel Initiativen, die Gebäude zu sanieren. Aber Arif aus dem Tabakladen vorhin hat uns erzählt, dass für die Mehrheit der Wohnungen und für die Mehrheit der Leute seit Jahrzehnten nichts getan wurde.
Ils s'en foutent un peu, je pense, la ville. Ils font pas attention aux logements qui sont ici. Après, là, ils sont en train de casser certains bâtiments, ce qui est bien, mais pas bien non plus. Enfin, du coup, après, les gens, ils se retrouvent, ils sont relogés, mais mieux de rénover les bâtiments, quoi. Mais ouais, je sais qu'il y a des bâtiments qui sont plus rénovés depuis. Moi, on m'a dit les années 80.
Ja, weißt du, wenn wir jetzt hier mal den Klimawandel mitdenken, also so eine Viertel sind ja nicht besonders energieeffizient mit alten Gebäuden und alten Haushaltsgeräten. Aber eh schon einkommensschwache Haushalte haben halt nicht die Mittel, jetzt besonders viel Geld in Sanierung oder neue Geräte zu stecken.
Ja, klar, c'est pas que les gens ne s'intéressent pas à l'écologie, mais on voit qu'ici, il y a d'autres priorités.
Personnellement, je m'en fiche un peu, je sais pas. Je vis ma vie, moi, je cherche ma vie à être bien, c'est tout. L'environnement, ça y est, si on vient suivre l'environnement, on ne va plus rien faire.
Bah, la priorité, je ne pense pas que ce soit l'environnement. Pour la majorité des gens, c'est de trouver à manger à midi, voilà. D'avoir des revenus. Moi, à mon avis, je le vois comme ça. Si on pouvait vivre que d'air, voilà, non pollué, bon, ça serait bien. Mais bon.
Vous avez l'impression de faire partie des gros pollueurs, par exemple, ou non?
Non, non. Je prends rarement la voiture. Je ramasse les papiers, les trucs bien pour eux. Si tout le monde les ferait, ce serait pas pareil.
Ja, Amin hat nicht das Gefühl, seine Umwelt zu verschmutzen. Er fährt nämlich zum Beispiel kein Auto. Und trotzdem gelten solche Viertel eben wegen ihrem hohen Energieverbrauch als Umweltsünder, wofür die Leute ja gar nicht mal direkt was können. Also klimafreundliche Energienutzung ist in solchen Gegenden einfach eine andere Belastung als für einkommensstarke Haushalte.
Oui, la justice sociale va devoir être prise en compte dans la transition énergétique. Des associations dans la région s'occupent déjà de cette question. Il y a par exemple Ecologe-toi, une initiative du service d'entraide protestant.
Ja, wir haben jetzt Clémence Touton in der Leitung, die für die Organisation CEP in der Region Menschen in Energiearmut berät.
Ecologe-toi, bonjour.
Clémence Touton, bonjour. On entend souvent parler de précarité énergétique. Qu'est-ce que c'est exactement?
C'est quand une personne ou une famille, elle n'est pas en mesure en fait de satisfaire à ses besoins en énergie. Donc ça va se manifester par deux choses, le fait de plus arriver à payer les factures ou carrément de ne plus utiliser du coup l'énergie du gaz ou de l'électricité parce qu'elle ne peut pas la payer. Les chiffres au niveau français, c'est 5 millions de personnes quand même.
Ja, Menschen, die in Energiearmut leben, haben nicht die Mittel, ihre Energiekosten zu bezahlen. Also die Rechnungen sind oft viel zu hoch und deshalb heizen viele gar nicht erst. In Frankreich sind 5 Millionen Menschen davon betroffen. In Deutschland gibt es da keine klare Festlegung, ab wann man in Energiearmut lebt. Was aber ganz interessant ist, tatsächlich mit der Energiewende und dem Gesetz zu erneuerbaren Energien sind die Strompreise noch mal weiter gestiegen, was ja auch so ein bisschen die Frage aufwirft, inwiefern Klimafreundlichkeit eh schon schlechter gestellte Haushalte noch mal zusätzlich belastet.
Oui, c'est forcément une bonne chose de passer aux énergies renouvelables, mais ça peut faire augmenter les prix et laisser sur le carreau les ménages les plus pauvres, qui peuvent se sentir exclus de la transition énergétique.
Moi, je pense aussi que l'inégalité financière, elle amène aussi une inégalité d'accès à l'information. Et en effet, il y a très peu d'informations auprès des populations très précaires. Donc on montre que l'écologie peut aussi rimer avec débrouille et petits moyens. Nous, les familles qu'on accompagne, on voit que ben, ça a un autre sens aussi, parce que du coup, on devient citoyen, en fait.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Clémence Touton meint, dass wir nicht nur darauf achten müssen, dass Menschen finanziell nicht abgehängt werden durch die Energiewende, sondern auch, dass der Zugang zu Information und Wissen diesbezüglich gefördert wird. Ich persönlich denke auch, dass uns Ausgrenzen oder Fingerzeigen im Kampf gegen den Klimawandel überhaupt nicht weiterbringen.
Le but n'est pas de montrer du doigt une partie de la population et de toute façon, ce n'est pas comme ça qu'on avance. La transition énergétique n'est possible que si l'on inclut tout le monde. Écologie et solidarité doivent aller de pair.
Absolut. Wir müssen soziale Gerechtigkeit und Energiewende zusammendenken, weil Klimaschutz geht nur mit allen.
Camille und Merit sind inzwischen zurück bei uns im Studio. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Eure Meinung haben wir ja jetzt schon so ein bisschen gehört, aber vielleicht können wir uns auch noch ein, zwei Fragen hier im Studio klären.
Oui, ce qu'on s'est dit en faisant ce reportage, c'est que à la fois en France et en Allemagne, dernièrement, les problèmes sociaux ont un peu servi d'excuse à certains politiques pour ne rien faire pour le climat.
Und diese Ausreden oder diese Heuchelei machen mich persönlich auch sehr wütend. Ich denke nicht, dass die Lösung ist, im Namen der Armen einfach gar nichts fürs Klima zu tun. Im Gegenteil, es braucht Strukturen und Unterstützung, zum Beispiel im öffentlichen Nahverkehr oder eben bei den Sanierungen.
Es gibt also eine Menge Ideen, was man gegen Energiearmut tun kann. Das wäre so ungefähr die deutsche Übersetzung von Précarité énergétique. Aber wirklich umgesetzt wird davon halt noch gar nicht so viel. Und was schon getan wird, danach haben Anaé Abask und Thabo Hundgebot gesucht.
Nîmes, die Sozialarbeiterin Virgie Négrier arbeitet für Slim.
Le locataire, quand il appelle en disant « j'ai des problèmes », ça reste de l'oral et c'est assez vague.
Virginie Négrier travaille à l'association pour le logement dans le Gard. Avec son équipe, elle intervient chez les ménages en cas de précarité.
Nous, quand on intervient au domicile, on est en capacité d'expliquer au locataire ce qui est de son ressort, hein, de faire marcher son assurance ou de dire ben là, ben, vous devez agir de telle manière pour que votre logement aussi soit en meilleur état. Plus ben, tous les petits équipements que nous posons gratuitement, les ampoules, ben, on explique ben, telle ampoule consomme moins, vous allez agir par rapport au climat. Hein, ils sont acteurs en fait, pas parce que ben, on a des petites ressources qu'on ne peut pas agir aussi. Ces petits gestes paraissent pas grand-chose, mais pour les familles, c'est beaucoup.
Die Aufgabe der Sozialarbeiterin ist, Menschen zu beraten, die unter Energiearmut leiden. Es würde die Menschen bereits helfen, passende Energiesparlampen auszusuchen.
Il y a souvent des personnes qui ne se chauffent plus du tout, par exemple. Ça, c'est difficile, hein, des personnes âgées qui sont obligées de rester chez elles en ayant froid. Moi, le premier diagnostic que j'ai réalisé, c'est une personne qui avait coupure d'électricité, un logement dans un très mauvais état, un monsieur qui se laissait aller, hein, qui n'arrivait plus à vivre correctement. Donc, on a mobilisé l'ensemble des partenaires, ils lui ont remis l'électricité. Et puis, ben, il a été aidé aussi, par ailleurs, pour avoir du mobilier et puis une aide pour nettoyer son logement, etc. Donc oui, il y a des rendez-vous et des entretiens qui marquent plus que d'autres.
Virginie Negrier berichtet von Fällen, in denen ihre Klienten in ihrer Wohnung frieren, weil sie die Heizkosten nicht zahlen konnten. Während französische Initiativen sich bereits um Energiearmut kümmern, gibt es in Deutschland noch immer kein Konzept gegen Energiearmut. Menschen mit wenigen Mitteln profitieren kaum von Erleichterungen bei Abgaben auf Strompreise. Und geringes Einkommen bedeutet oft Leben in schlecht isolierten Wohnungen. Lisette Chambre-Giraud, die Leiterin von SLIM.
À chaque fois qu'on intervient dans une famille, à chaque fois qu'on peut arriver à leur expliquer ça, qu'ils ont le pouvoir d'agir sur les éco-gestes, on le fait, à chaque fois. Tout le monde a intérêt que nous vivions le plus longtemps possible sur cette planète-là. Il ne faut pas croire que les gens sont insensibles à ça. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'ils sont dans des systèmes de précarité énergétique et de pauvreté qu'ils ne sont pas capables de comprendre que chacun peut agir pour éviter que la terre brûle.
Nur weil sich die Menschen in einer schwierigen Situation befinden, sei ihnen das Klima nicht egal, so die Leiterin.
Et les associations ne sont pas les seules à avoir cette réflexion écologique. La question du climat est de plus en plus liée à la question sociale. Laurent Burgois est adjoint au maire de Nîmes, délégué à la rénovation urbaine.
In Nîmes wird das Thema Energiearmut und Klimakrise zusammengedacht. Der stellvertretende Bürgermeister der Stadt, Laurent Burgois, leitet den Plan zur Renovierung des Quartiers Pissevin.
Bonjour, enchanté. Il y a des quartiers qui ont été réalisés dans les années 60 et depuis 50 ans, ces immeubles n'ont pas été très bien entretenus. L'idée, c'est d'avoir une réflexion urbaine sur ces quartiers-là pour apporter une meilleure qualité de vie aux concitoyens. On sait très bien que dans toutes les réalisations de nouveaux bâtiments, il faut qu'on ait un volet développement durable. Il y a des aides spécifiques européennes ou de la région qui permettent d'améliorer la qualité énergétique des nouveaux bâtiments. C'est important pour nous élus aussi d'être dans le temps.
Für den stellvertretenden Bürgermeister der Stadt sei klar, dass soziale und ökologische Fragen zusammengedacht werden müssen.
Et cette lutte contre les précarités énergétiques ne concerne pas seulement le département du Gard. Ce combat s'inscrit également dans l'objectif 2050 de l'Occitanie, qui souhaite devenir la première région à énergie positive d'Europe d'ici là. Agnès Langevine, vice-présidente de la région Occitanie, en charge de la transition écologique et énergétique.
La région Occitanie souhaite bien sûr répondre à l'urgence climatique, mais aussi à l'urgence sociale sur le volet de l'efficacité énergétique. Par exemple, nous avons donc mis en œuvre un plan de rénovation énergétique des bâtiments. Nous devons atteindre un rythme de 50 à 70 000 rénovations de logements chaque année. Nous en sommes encore loin. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place tout un arsenal de dispositifs de type d'accompagnement pour pouvoir répondre à toutes les situations.
Die Vizepräsidentin sieht großes Potenzial in Occitanie. Die Region im Süden Frankreichs sei reich an Sonnenenergie, Windkraft und Biomasse. Mit einer Reduktion des Verbrauchs, zum Beispiel durch energieeffizientes Wohnen, will sie Occitanie bis 2050 zu 100% über erneuerbare Energien versorgen.
Anaël und Thabo sind jetzt auch bei uns im Studio, um ein bisschen von ihrer Recherche zu erzählen. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Comment avez-vous trouvé cet organisme de lutte contre la précarité énergétique ?
Alors en fait, lorsqu'on a commencé à faire nos recherches, nous nous sommes rapidement rendus compte que presque chaque ville compte un espace info, un espace dans lequel chaque citoyen qui souhaite avoir des renseignements sur son logement, sur ses droits, peut se rendre et donc avoir les infos qu'il demande. Sauf que généralement, ce sont rarement les personnes qui sont le plus dans le besoin qui font les démarches. Et donc le SLIM, c'est donc un organisme qui va à la rencontre des personnes précaires et qui les renseigne sur leurs droits et donc aussi sur tous les renseignements qu'ils peuvent avoir.
Also genau, es gibt in den meisten Städten gibt es so kleine Infopunkte, wo die Leute hingehen können, um sich zu informieren, wie man energieeffizienter leben kann und wohnen kann, aber das ist halt wirklich für jeden. Und sie haben uns dann weitergeleitet an SLIM, die Organisation, die sich wirklich explizit um die Leute in prekärer Situation kümmern. Und da hat man auch schon gesehen, das waren ganz andere Zustände, als wir die besucht haben. Das war wirklich Boots on the Ground. Das war, ja.
Merci beaucoup à tous les deux. L'émission touche presque à sa fin et chose promise, chose due, nous allons à présent vous faire écouter la fameuse surprise franco-allemande que nous vous avons annoncée en début d'émission.
Es geht Achtung, Streik. Während wir diese Sendung aufzeichnen, ist nämlich gerade Generalstreik in Frankreich. Das ist A, witzig und B, so mittelklimafreundlich, finden Lukas und Alexia.
Alexia, vielen Dank pour le café, vielen Dank für die Gastfreundschaft, aber gleich geht mein Zug. Jetzt schaue ich nochmal, oui-sncf.fr, mais non, c'est pas vrai. Grève, wie komme ich denn wieder nach Hause? Alexia, warum müsst ihr Franzosen noch immer streiken, wenn ich mit dem Zug fahren will?
Wir streiken für bessere Löhne, für alles. Lukas, wir streiken immer. Das weißt du doch. C'est notre sport national, la grève.
Ja, Deutschland holt aber auf. Fridays for Future zieht durch die Straßen, Extinction Rebellion blockiert sie und Ende Gelände besetzt den Tagebau. Aber was sie alle verbindet ist, sie setzen sich für eine bessere Klimapolitik ein. Wenn ihr Franzosen streikt, dann seid ihr doch gegen das Klima.
Oh la la, ihr Deutschen seid immer so negativ. Ich seid doch nur neidisch, weil wir einfach mal so ganz Frankreich lahmlegen können. Vous avez la trouille. Und bei uns setzen sich auch viele für Klimaschutz ein. Wir sind nicht dagegen.
Mais tu n'as rien compris. Das ist doch genau das Problem. Wenn ihr Frankreich lahmlegt, wie bewegen sich die Leute dann fort? Genau richtig, mit dem Auto. Und ihr verpestet die Luft mit euren Autos.
Renault ne pollue pas.
Das ist jetzt ein Scherz, oder? Du hast doch noch nicht mal den Führerschein.
Et alors, laufen ist gesund. Dann bleib ich halt zu Hause und schütze so das Klima. Außerdem, wer hat denn bei den Abgastesten manipulé geschummelt? Hein? Die deutsche Autoindustrie war das. Also spiel dich hier mal nicht so auf.
Touché. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass ich morgen nicht mehr aus Frankreich rauskomme. C'est un piège. Nicht nur das Klima, sondern auch Ausländer leiden unter eurem Sport national.
Oh, mon pauvre petit chou. Du weißt schon, dass Frankreich das tollste Land der Welt ist. Weißt du was? Du kannst so lange bleiben, wie du willst. Musst du auch, denn wir streiken sans limite.
Echt jetzt?
Na klar, machen wir immer so.
Und was machen wir jetzt? Auch streiken? Wein trinken? Jeans kaufen?
Je propose qu'on aille boire une bière en attendant nos trains en retard, mais avant de nous quitter, nous tenions tout particulièrement à remercier.
Merci à Lufage d'avoir organisé cet atelier.
Und danke an France Bleu Gar-Lozère, dass wir eine Woche in eurem Studio sein durften.
Très bien. Merci aussi à toute l'équipe pour le travail colossal et les nuits blanches. Et merci à Nathalie Brut pour la réalisation.
La réalisation. Un grand merci à Delphine Simon et Doris Simon de nous avoir accompagnés dans cette aventure. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. Und Tschüss sagen Louis Pillet
und Ramona Westhoff. Ciao.
Ciao.
So, das reicht. Mehr Französisch muss ich im Radio nicht sprechen. Ich bin inzwischen aber auch wieder zurück in Berlin bei Deutschlandfunk Kultur. Und Alexia Echabou, die gerade noch Witze über Streiken gemacht hat, die ist auch zurück in Leipzig nämlich. Und sitzt, wo sitzt du gerade?
Ich bin jetzt gerade im Studio von Mephisto 97.6, also das Uni- und Lokalradio von Leipzig.
Genau, da arbeitest du nämlich, obwohl du eigentlich Französin bist. Du bist ja Teil des französischen Teams gewesen bei unserer Sendung. Und bevor wir ein bisschen über Nîmes und auch das Arbeiten in zwei Sprachen sprechen, hast du Musik mitgebracht, ne? Was hast du dabei?
Ich habe ein Lied von Zweier Pasch mitgebracht. Also das ist eine deutsch-französische Initiative aus dem Grenzgebiet Freiburg-Straßburg. Und in diesem Song Grenzgänger Frontalier fordern die Brüder dazu auf, mentale und geografische Grenzen zu überschreiten. Ich finde, dieser Song passt sehr gut zu der Woche in Nîmes, denn bei der Veranstaltung ging es auch darum, unsere Grenzen zu überschreiten, und jedes Tandem hat es geschafft, mit seiner Art und Weise zusammenzuarbeiten und einen Beitrag zu machen.
Also Zweierpasch, Grenzgänger, und danach reden wir weiter über unsere Recherchen in Nîmes.
Non pas seulement parce qu'il tourne la page après une si longue et si sanglante histoire de lutte et de combat.
Wir überschreiten Grenzen, grenzenlos über Grenzen und dépassent les frontières, on fait tomber les barrières. Grenzgänger, on est les frontaliers. Le rap, le langage, les mots, les bagages. Wir überschreiten Grenzen, grenzenlos über Grenzen und dépassent les frontières, on fait tomber les barrières. Grenzgänger, on est les frontaliers. Le rap, le langage, les mots, les bagages. Ich bin Grenzgänger, Frequenz auf zwei Sendern. Grenzüberschreitend geerdet in zwei Ländern.
durch meine Wurzeln geprägt, Gefühl von Heimat. Doch steht im Hang zum frankophilen Einschlag. Et au jeune grand voyageur, j'explorais. Une grande passion, la France m'a vraiment fasciné. Attiré par l'altérité de l'étranger, j'ai commencé à osciller comme un frontalier. Wir überschreiten Grenzen, die Tesla damals in Rubicon. Metaller Mauern bekämpfen wir mit dem Lexikon. Und der Rapmusik, Texte auf Happen Beats. Oft auf Französisch und Deutsch, weil es den Flavor gibt. La langue me fascinit vite, la CO2 pays. Et franchement, grâce à la musique, je réfléchis. Sur la vie, les frontières à dépasser. Le passé m'a donné l'esprit de notre frontalier. Wir überschreiten Grenzen, grenzenlos über Grenzen und dépassent les frontières, on fait tomber les barrières, Grenzgänger, on est les frontaliers, le rap, le langage, les mots, les bagages. Wir überschreiten Grenzen, grenzenlos über Grenzen und dépassent les frontières, on fait tomber les barrières, Grenzgänger, on est les frontaliers, le rap, le langage, les mots, les bagages. Der Rhein fließt wieder rein, tief rein ins Meer, Worte können Grenzen verwischen, als ob sie flüssig wären. Wär ich ein Zeichen im Satz, wär ich ein Bindestrich, er hält die Dinge zusammen, die Kräfte bündeln. Supprime les obstacles, dépasse les frontières. Il faut se débarrasser des murs imaginaires. Passons à travers ça, faisons le nécessaire. Mettons nos forces ensemble, sinon c'est la galère. Wir wollen Brücken schlagen, Grenzen verwischen, indem wir einfach dazwischen fischen. Verbitten wie Brückentage, wir schwenken eine Fahne, doch nicht mit drei Farben. Hier mit Schwarz, Rot, Gold, mit Blau, Weiß, Rot, Garniert. Je suis pas en venir, je fais de jeter des passerelles, mon pont de mire. À force de l'écrire, j'utilise mon micro comme porte-voix pour déclarer dans l'unité une heure de gloire. Wir überschreiten Grenzen, grenzenlos über Grenzen und dépassent les frontières, on fait tomber les barrières, Grenzgänger, on est les frontaliers, le rap, le langage, les mots, les bagages. Wir überschreiten Grenzen, grenzenlos über Grenzen und dépassent les frontières, on fait tomber les barrières, Grenzgänger, on est les frontaliers, le rap, le langage, les mots, les bagages. Auf die Spuren de Kohls und Konrad Adenauers, wir überwinden Barrieren wie die Berliner Mauer. Sprache ist Medium, Rap ist mein Element. Wir vereinen die beiden und zernen die Welt. Ensemble c'est tout, selon on tritt tout. On dépasse les frontières, on met un passe-partout. De Paris à Berlin, Fribourg à Strasbourg, tirez dans le même sens, soyez pour. Wir fangen Feuer beim Rappen, brennen auf beiden Seiten. Grenzen sind offen, doch manche wollen das nicht begreifen. Wir wollen Flagge zeigen, Grenzen, die Grenzen zeigen. Die, die das Denken beschränken, in ihre Schranken weisen. On aime la France, même si papi l'a combattu. L'ennemi devenu poteau, j'en ai beaucoup. Des mecs français, des meufs, on boit des bières ensemble. On rigole bien, on tchatche, on est pépère ensemble.
Bruder Bouffas, aus Freiburg. Grenzgänger, notre dédicace.
Wir überschreiten Grenzen, grenzenlos über Grenzen und dépassent les frontières, on fait tomber les barrières, Grenzgänger, on est les frontaliers, le rap, le langage, les mots, les bagages. Wir überschreiten Grenzen, grenzenlos über Grenzen und dépassent les frontières, on fait tomber les barrières, Grenzgänger, on est les frontaliers, le rap, le langage, les mots, les bagages.
Sie haben die Empfindungen und die Gefühle aller derer, die auf französischer Seite und die auf deutscher Seite an diesem Werke mitgearbeitet haben, so treffend wiedergegeben, dass ich nichts hinzuzufügen brauche.
Grenzgänger war das von Zweierpasch, also deutsch-französischsprachiger Hip-Hop, gemeinsam in einem Song. Und es passt ganz gut zu dem, was wir eine Woche lang in Nîmes gemacht haben, nämlich eine deutsch-französische Radiosendung. Und Alexia, wir fangen einfach mal direkt mit dem Streik an, oder?
Genau.
Wir sind ja mit unserer Reise mitten in den französischen Generalstreik geraten. Ein bisschen was davon haben wir in Nîmes auch gesehen an Demonstrationen. Vor allem hatten wir aber alle krasse Probleme, nach Hause zu kommen. Wie lange hast du gebraucht?
Ich habe fast einen ganzen Tag gebraucht. Also ich war im Bus und ich bin insgesamt 20 Stunden gefahren. Ich musste nach Lyon und dann umsteigen, 2 Stunden warten und dann zurück nach Leipzig.
Ja, ich habe ein bisschen so eine ähnliche Fahrt gemacht. Die meisten von uns sind ja gemeinsam zurück im Bus erstmal nach Paris. Da haben wir von mittags bis irgendwie 10 Uhr gebraucht. Und von Paris bin ich dann am nächsten Morgen mit dem Bus nach Brüssel und dann über Köln zurück nach Berlin. Also ich fand das total beeindruckend, wie Frankreich das geschafft hat, irgendwie so ein halbes Land außer Angeln zu heben. Einfach nur dadurch, dass alle, wirklich alle streiken. Es waren nicht nur die Bahn und die Busse, sondern alle haben gestreikt.
Genau, das ganze Land war lahmgelegt. Also das war krass und ich kann es nachvollziehen, dass hier in Deutschland ein bisschen
übertrieben vorkommt. Aber wir machen es nicht zum ersten Mal so, dass das ganze Land lahmgelegt wird. Also ja.
Wie hätte dir denn eigentlich Nîmes als Stadt so gefallen? Du warst auch zum ersten Mal da, oder?
Nee, ich war zum zweiten Mal in Nîmes und mein erster Eindruck war mega. Also ich liebe diese Stadt und diese zweite Reise in Nîmes hat meinen Eindruck bestätigt. Und man kann alles zu Fuß erreichen, das ist ja sehr angenehm. Und sie ist sehr sauber. Also wirklich, ich könnte fast auf dem Boden sitzen und essen. Das ist so sauber. Ich hatte es noch nie gesehen, wirklich.
Das würde ich jetzt vielleicht nicht machen, aber wie gut gefallen hat mir Nîmes auch. Ich habe es mal nachgeguckt, sind so 150.000 Einwohner ungefähr. Und das war wirklich das, was bei der Recherche so praktisch war. Ne? Wir waren ja alle neu in Nîmes, niemand kam aus Nîmes, aus dem Team. Und wir konnten aber fast überall zu Fuß hingehen. Und die paar Sachen, die man dann irgendwie doch mal gemacht hat, dann sind wir im Auto gefahren, hat uns jemand mitgenommen, das hat alles super funktioniert. Und in Nîmes am auffälligsten ist ja dieses riesige Amphitheater. Ne? Und wenn man aus dem Studio von France Bleu, wo wir aufgenommen haben, wenn man da rauskommt, steht man direkt vor diesem Amphitheater. Das fand ich total bemerkenswert.
Genau, das war sehr beeindruckend und die Stadt ist ja sehr bekannt dafür. Also ich denke, das ist ja das Merkmal von Nîmes.
Was hat dir denn eigentlich inhaltlich so, was ist inhaltlich bei dir hängen geblieben? Gibt es da irgendwelche Sachen, die dich am meisten überrascht haben?
Also neu gelernt habe ich das nicht, aber ich hatte total vergessen jetzt, dass ich in Leipzig arbeite, dass die Zeiten für die Beitragsform sehr knapp in Frankreich sind. Also ich finde, 1 Minute 30 für einen Beitrag, das ist jetzt sehr knapp. Und ich bin jetzt sehr froh, dass ich für mehr als 3 Minuten sprechen kann hier in Leipzig. Also ja, das war nicht neu für mich, aber sehr überraschend, es wieder zu hören.
Ja, ich fand so ein bisschen ein paar Sachen krass, die ich über den Journalismus in Frankreich gelernt habe. Also dass zum Beispiel die Arbeitsbedingungen für junge Journalistinnen und Journalisten total prekär sind. Dass man, wenn man eine Pressekarte haben will, also irgendwie besser bezahlt werden will als Journalistin, dass man dann quasi sich rumschicken lassen muss über einen relativ langen Zeitraum, dass man einfach die ganze Zeit auf Abruf ist und dann wird man angerufen, so hier in Nîmes, wird eine Vertretung gesucht, fahr nach Nîmes. Und dass man das dann halt einfach machen muss, wenn man als Journalistin, als Journalist anerkannt werden will.
Aber es liegt auch daran, dass Journalismus für die Elite gedacht ist. Also wenn man Journalist in Frankreich werden will, dann muss man eine Aufnahmeprüfung bestehen. Und es gibt insgesamt 14 Journalismusschulen in Frankreich und diese Aufnahmeprüfungen sind sehr anstrengend und man muss sehr viel büffeln dafür. Also ja, ich denke, das ist auch ein Teil von dem Job.
Schränkt natürlich ein, welche Geschichten am Ende erzählt werden. Das Problem gibt es ja in Deutschland auch ein bisschen. Es ist nicht wirklich leicht, Journalistin und Journalist zu werden. Volontariate sind total umkämpft. Viele Praktika sind unbezahlt, das kann man sich auch nicht immer leisten. Aber was sind inhaltlich Sachen, die dich überrascht haben, dass da irgendwas neu war? Also ich fand zum Beispiel, dass sich viele Leute einfach das Heizen nicht leisten können. Das kannte ich gar nicht aus Deutschland.
Ja, also dieses Thema war mir nicht neu. Also es wird sehr oft darüber berichtet in Frankreich. Aber ich finde, dass es auch in Deutschland jetzt mehr thematisiert als vor 3 oder 4 Jahren. Was meinst du?
Also ich habe das in Deutschland noch gar nicht gehört in der Berichterstattung. Ich glaube aber auch, dass es das Problem in Deutschland gar nicht so gibt, weil Heizen nicht so teuer ist. Mich interessiert aber auch noch, wie dieses zweisprachige Arbeiten für dich eigentlich war. Wie habt ihr das gelöst, dass der Beitrag am Ende Deutsch und Französisch ist?
Also wir haben zusammen mehr Deutsch als Französisch gesprochen. Das war sehr angenehm, dass wir nur mit einer Sprache gearbeitet haben. Aber danach hatten wir das Problem, dass ich ein paar Sätze übersetzen musste für mich, also für den Teil auf Französisch in dem Beitrag, weil mir sind die Sätze zuerst auf Deutsch angefallen, weil ich jetzt in Deutschland arbeite und ja.
Wie habt ihr das gelöst? Welche Sätze ihr übersetzt?
Unsere O-Töne waren auf Deutsch und auf Französisch und wir haben es jedes Mal, wenn ein O-Ton auf Französisch kam, dann kam quasi die Übersetzung auf Deutsch.
Das haben wir ähnlich gemacht. Bei der Moderation haben wir halt einfach so das Wichtigste zweimal gesagt und haben es ein bisschen abgewechselt. Und bei dem Beitrag war genau das. Unsere O-Töne waren alle auf Französisch und ich habe die dann immer abgenommen. Und es fühlt sich ein bisschen komisch an, einfach nochmal genau das Gleiche zu sagen. Aber es hat irgendwie ganz gut funktioniert am Ende, fand ich. Und ich finde Voice-Over eh auch doof. Ich finde es ganz cool, dass wir keine Voice-Over machen mussten. Weil irgendwie ist das ja, dann hört man die Originalstimme nicht mehr. Und es gibt immer Leute, die das Original verstanden hätten und sich dann ärgern, dass da jemand drüber quatscht. Und ich fand das ganz cool, mit der Sprache so ein bisschen spielen zu können.
Also es stimmt schon, dass man manchmal Sachen wiederholen musste, aber ich meine, das ist ja völlig in Ordnung. Auch wenn wir nur auf Deutsch oder nur auf Französisch arbeiten, da müssen wir auch manchmal wiederholen. Also ich fand sehr positiv unsere Arbeit, wie wir es gelöst haben. Und es hat sehr gut funktioniert mit der Sprache, wirklich.
Ich habe gerade noch mal in unsere WhatsApp-Gruppe geguckt, die wir hatten zur Organisation zwischendurch. Und die ist genauso zweisprachig wie die Sendung selber. Das ist eigentlich ganz witzig. Alle schreiben einfach irgendwie komplett wild durcheinander. Und ich habe als Moderatorin auch so ein bisschen mit Luis zusammen die Orga-Rolle übernommen. Und wenn wir unsere Mini-Sitzungen geleitet haben, war das auch so. Ich habe halt irgendwas erzählt und entweder hatte ich noch genug Hirnkapazität, um das zu wiederholen. Oder ich habe einfach irgendwen gefragt, meistens dich, ob du das nochmal übersetzt. Insgesamt total die spannende Erfahrung, fand ich, mal auf anderen Sprachen zu arbeiten und auch international mit Leuten halt aus einem anderen Land zusammenzuarbeiten, was man irgendwie im Alltag doch nicht so oft macht. Was ist denn dein Fazit von der Woche? Wie hat es dir gefallen?
Mir hat es sehr gut gefallen. Also es war wirklich eine echte Herausforderung, in so einer kurzen Zeit eine Sendung zu produzieren. Aber ich fand es total spannend. Also ich nehme persönlich sehr viel mit aus der Woche. Also ich würde sehr gerne noch mehr international zu arbeiten. Also nicht nur mit deutschen und französischen Kollegen, aber auch mit Kollegen aus Spanien oder aus ganz Europa. Also ich fand es total spannend. Und es hat mich an mein Praktikum in Frankreich erinnert. Also bei diesem Praktikum habe ich sehr viel über Europa berichtet und ich musste vor der Europawahl ein Bild von der Situation von jedem Land in Europa machen. Das hat mich daran erinnert. Also das war sehr positiv und ja.
Wäre mal interessant zu gucken, wie viel jemand von unserer Sendung versteht, der die jetzt wirklich nur eine der beiden Sprachen spricht, weil wir haben ja schon drauf geachtet, aber wir sind ja alle irgendwie zweisprachig und kannten das Thema. Und ansonsten jetzt gerade nochmal beim Hören dachte ich, wie nachts auf Arte, wenn man Sachen findet, die man irgendwie nicht erwartet hätte. Das ist halt jetzt einfach nur nachts auf Deutschlandfunk Kultur.
Das stimmt, das stimmt.
Danke dir, Alexia, auf jeden Fall, dass du mit mir zusammen unsere Recherche nochmal nachbesprochen hast. Alexia Eschabo. Ich bin Ramona Westhoff. Die Stunde 1 Labor ist jetzt gleich vorbei. Dann gibt es die Nachrichten. Und davor aber noch ein Song, den ich mitgebracht habe diesmal. Das ist eine französische Band, die aber auf Deutsch singt, ohne wirklich Deutsch zu können. Compromat heißt die Band. Und die habe ich auf unserer sehr, sehr langen Busfahrt von Nîmes nach Paris kennengelernt. Compromat mit Niemand.
Unter einem Stein. Ich bewege mich so langsam, dass ich unbeweglich aussehe. Wutbach, Wildbach, Bäche von meinem Tränen. Niemand hört es, als ich schreie. 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 Niemand hört es, als ich schreie.
einem Stein, unter einem Stein. Ich bewege mich so langsam, dass ich unbeweglich bin.